Johannes 11, 1 bis 45, Auferweckung des Lazarus. Es lag aber einer krank mit Namen Lazarus aus Bethanien, dem Dorfe Marias und ihrer Schwester Martha. Maria aber war es, die den Herrn gesalbt hat mit Salbe und seine Füße getrocknet mit ihrem Haar. Deren Bruder Lazarus war krank. Da sandten seine Schwester zu ihm und ließen ihm sagen, Herr, siehe, den du lieb hast, der liegt krank. Da Jesus das hörte, sprach er, diese Krankheit ist nicht zum Tode, sondern zur Verherrlichung Gottes, dass der Sohn Gottes dadurch verherrlicht werde. Jesus aber hatte Martha lieb und ihre Schwester und Lazarus. Als er nun hörte, dass er krank war, blieb er noch 2 Tage an dem Ort, da er war in der Nähe des Jordan. Danach aber spricht er zu seinen Jüngern, lasst uns wieder nach Judäa ziehen. Seine Jünger sprachen zu ihm, Meister, vor kurzem erst wollten die Juden dich steinigen, und du willst wieder dahin ziehen? Jesus antwortete, sind nicht des Tages 12 Stunden? Wer des Tages wandelt, der stößt sich nicht, denn er sieht das Licht dieser Welt. Wer aber des Nachts wandelt, der stößt sich, denn es ist kein Licht in ihm. Solches sagte er, und danach spricht er zu ihnen, Lazarus, unser Freund, schläft, aber ich gehe hin, dass ich ihn aufwecke. Da sprachen seine Jünger, Herr, schläft er? So wird's besser mit ihm. Jesus aber sprach von seinem Tode. Sie meinten aber, er redete vom leiblichen Schlaf. Da sagte es ihnen Jesus frei heraus, Lazarus ist gestorben. Und ich bin froh um euretwillen, dass ich nicht da gewesen bin, auf das ihr glaubet. Aber lasset uns zu ihm ziehen. Da sprach Thomas, der genannt ist Zwilling, zu den Jüngern, lasst uns mitziehen, dass wir mit ihm sterben. Da kam Jesus und fand ihn schon 4 Tage im Grabe liegen. Und nun beginnt praktisch das, was dazwischen liegt, die Erzählung, wie er nun nach Bethanien geht und was er dort vorfindet. Bethanien aber war nah bei Jerusalem, bei 1/2 Stunde. Also Bethanien und Jerusalem liegen sehr nah beieinander. Und viele Juden waren zu Martha und Maria gekommen, sie zu trösten über ihren Bruder. Als Martha nun hörte, dass Jesus kommt, ging sie ihm entgegen. Maria aber blieb daheim sitzen. Da sprach Martha zu Jesus, Herr, wärest du hier gewesen, mein Bruder wäre nicht gestorben. Aber auch jetzt noch weiß ich, dass was du bittest von Gott, das wird dir Gott geben. Jesus spricht zu ihr, dein Bruder wird auferweckt. Martha spricht zu ihm, ich weiß wohl, dass er auferstehen wird in der Auferstehung am jüngsten Tage. Jesus spricht zu ihr, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, ob er gleich stirbe. Und wer da lebet und glaubet an mich, der wird nimmermehr sterben. Glaubst du das? Sie spricht zu ihm, Herr, ja, ich glaube, dass du bist der Christus, der Sohn Gottes, der in die Welt gekommen ist. Und da sie das gesagt hatte, ging sie hin und rief ihre Schwester Maria heimlich und sprach, der Meister ist da und ruft dich. Dieselbe, als sie das hörte, stand sie eilends auf und kam zu ihm. Jesus aber war noch nicht in das Dorf gekommen, sondern war noch an dem Ort, da ihm Martha entgegengekommen war. Die Juden, die bei ihm im Hause waren und sie trösteten, da sie sahen, dass Maria eilends aufstand und hinausging, folgten sie ihr nach und dachten, sie geht hin zum Grabe, dass sie da selbst weine. Als nun Maria dahin kam, wo Jesus war, und ihn sah, fiel sie zu seinen Füßen und sprach zu ihm: Herr, wärest du hier gewesen, mein Bruder wäre nicht gestorben. Als Jesus sie sah weinen und die Juden auch weinen, die mit ihr kamen, ergrimmte er im Geist und ward betrübt in sich selbst und sprach: Wo habt ihr ihn hingelegt? Sie sprachen zu ihm: Herr, komm und sieh es. Und Jesus ging in die Augen über. Da sprachen die Juden: Siehe, wie hat er ihn so lieb gehabt. Etliche aber unter ihnen sprachen: Konnte der dem Blinden die Augen aufgetan hat, nicht schaffen, dass auch dieser nicht stürbe? Da ergrimmte Jesus abermals in sich selbst und kam zum Grabe. Es war aber eine Höhle und ein Stein da vorgelegt. Jesus sprach: Heb den Stein weg. Spricht zu ihm Martha, die Schwester des Verstorbenen: Herr, er stinkt schon, denn er hat 4 Tage gelegen. Jesus spricht zu ihr: Habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubtest, so würdest du die Herrlichkeit Gottes sehen? Da hoben sie den Stein weg. Jesus aber hob seine Augen empor und sprach: Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Ich wusste wohl, dass du mich alle Zeit hörst, aber um des Volks willen, das umhersteht, habe ich geredet, damit sie glauben, dass du mich gesandt hast. Da er das gesagt hatte, rief er mit lauter Stimme: Lazarus, komm heraus! Und der Verstorbene kam heraus, gebunden mit Grabtüchern an Füßen und Händen und sein Angesicht verhüllt mit einem Schweißtuch. Jesus spricht zu ihnen: Löset die Binden und lasset ihn gehen. Viele nun von den Juden, die zu Maria gekommen waren und sahen, was Jesus tat, glaubten an ihn. Oh, ein Mammutext, nicht? Aber ich denke, wir können nicht jeden einzelnen Vers durchnehmen bei dieser ungeheuren Länge, aber wir sind beim Lesen dieses Textes für mich selber so verschiedene Gedanken gekommen, die mich ungeheuer beschäftigt und auch auf der anderen Seite ja manchmal bedrückt, aber auch manchmal beglückt haben. Und die möchte ich Ihnen einfach mal so versuchen, ich hoffe einigermaßen geordnet, weiterzugeben. So als Thema würde ich gerne über den Text setzen: Warum kommt Jesus so oft zu spät? So, wenn wir das überlegen, so manchmal auch in unserem Leben, nicht, dann hat man gehofft und gebangt und so weiter, und warum kommt er oft so zu spät? Ich glaube, diese Situation kennt ja jeder einzelne von uns auch. Nun, es geht hier also um diesen Lazarus mit seinen beiden Schwestern, Martha und Maria. Wir haben ja von ihnen gewiss schon öfter mal gehört, wird uns ja auch manches berichtet. Und diese 3 Geschwister hatten wohl einen ganz besonderen, auch inneren Kontakt zu dem Herrn Jesus. Nun, die Maria, im 12. Kapitel wird uns das ja dann berichtet, sie ist diejenige, die den Herrn Jesus vorbereitend, so möchte ich fast sagen, salben darf auf seine Kreuzigung, sein Sterben hin. Ich glaube, dass das schon eine ganz besondere Adelung war, dass Gott ihr das so eingegeben hatte. Nun, was mich jetzt bewegt, ist ja zunächst mal der Vers 3. Diese beiden Schwestern, Maria und Martha, sie sind einfach davon natürlich ziemlich betrübt, dass Lazarus krank ist und dass er wohl so entscheidend, so schwer krank ist, dass sie wahrscheinlich jetzt langsam aber sicher doch Angst bekommen. Und inzwischen sehen wir in Kapitel 10 am Ende, dass der Jesus in Vers 40, dass er am Jordan war, ist ja weggegangen, weil immer mehr Probleme mit dem Hohen Rat, mit den Schriftgelehrten, Pharisäern und so weiter entstanden. Und deshalb hat er sich erstmal wieder zurückgezogen in das Jordantal, in da in der Nähe, wo eben Johannes der Täufer auch seinen Dienst getan hat. Und sie schicken nun ein paar Leute oder einen, weiß ich nicht, steht nicht hier, jedenfalls, hier wird jemand gesandt, der zu Jesus geht und ihm die Nachricht überbringt, du hör mal, der Lazarus ist schwer krank, komm ganz schnell, es ist allerhöchste Zeit. Und ich habe mir das einfach mal so vorgestellt, in unserem Leben geht das ja manchmal genauso. Und ich finde es gut, dass wir die Möglichkeit haben, auch dann noch zu telefonieren, ja, dass wir Nachricht geben können. Und dann ist das so, nicht, da sandten sie, das heißt, sie haben einigen mitgeteilt, du, also, könnt ihr nicht dahin laufen, könnt ihr nicht bei Jesus vorsprechen, so bildhaft. Gebetsunterstützung vor dem Thron Gottes, ja. Und wie manchmal ist das vielleicht auch in unserem Leben so geschehen, wir haben andere benachrichtigt, angerufen, ihnen das irgendwie vielleicht auch schriftlich mitgeteilt oder von Mund zu Mund weitergegeben worden, betet doch für und so weiter. Im Prinzip, sie beten, sie ringen, sie rufen, sie bangen, sie hoffen, sie weinen. Alles da, können wir auch, nicht? Hier ist einfach Not und Anfechtung und dann doch zum guten Schluss, obwohl man alles unternommen hat, was zu unternehmen war. Mehr konnten sie ja gar nicht tun. Doch Katastrophe. Und dann kommt natürlich jetzt die Frage, was ist jetzt eigentlich das Ergebnis bei Maria und Martha? Und was ist das Ergebnis bei uns? Gibt es nicht vielleicht ganz ähnliche Situationen in unserem Leben, wo Gott uns so in die Grenzen hineingeführt hat, und wo man dann mit einem Mal davor steht und sagt, ich kann es einfach nicht verstehen, ich kann es nicht kapieren, warum hat Gott so geführt? Und manchmal geht es dann einfach noch einen Schritt weiter, selbst bei Gläubigen, dass man irgendwo auch nervlich so fertig, so am Ende ist, dass man dann sagt, warum lässt Gott das zu? Warum ich? Warum immer ich? Ich muss sagen, ich bin eigentlich irgendwie erschüttert und glücklich. Bei Maria und Martha ist das völlig anders. Was sagen Sie? Schauen Sie in Vers 22 und Vers 27. Erstmal die Martha. 22, aber auch jetzt noch weiß ich, dass, was du bittest von Gott, das wird er dir geben. Oder Vers 27, Herr, ja, ich glaube, dass du bist der Christus, der Sohn Gottes, der in die Welt gekommen ist. Die normale Reaktion in dieser Welt ist ganz anders. Die sagen dann, da kannst du mal sehen, nicht? Wir haben doch gebetet und so. Aber Gott hat eben nicht geholfen. Also kann das mit dem lieben Gott da oben irgendwo gar nicht stimmen. Lasst mich in Ruhe, endgültig mit dem ganzen frommen Kram. Klingt so ganz anders, nicht? Man ist einfach enttäuscht, weil Gott anders handelt, als man gedacht hat. Als man sich das ausgerechnet gewünscht hätte. Ich überspringe zunächst mal den vierten Vers, komme gleich zu Vers 5 und folgende. Wir kommen nachher nochmal zu Vers 4. Jesus aber hatte Martha lieb und auch eben ihre Schwester und Lazarus, also Maria. Als er nun hörte, dass er krank war, blieb er noch 2 Tage an dem Ort, da er war. Manchmal dann stehen wir einfach da und dann heißt es so, Mensch, jetzt müsste doch, ne, ja? Und da scheint sich gar nichts zu tun. Ich weiß nicht, ob Sie selbst schon mal so in diesen Situationen waren. Ich habe einen Leben Bruder in Christo, einen Mann, knapp 40 Jahre, zurzeit in Ulm. Er hat sehr viel mit Gott erlebt, große Dinge, wirklich, ist ein wirklicher Beter. Dieser Mann ist sehr schwer krank. Er liegt in der Klinik seit Wochen. Das Schlimme an der ganzen Geschichte ist nicht, dass er Wasser hat, sondern dass er total falsch behandelt worden ist. Ich habe einen Freund, der ist Arzt, auch in Ulm, und er ist dann, ist ja schrecklich, dass man das überhaupt sagen muss, ist dann zu den Ärzten da in die Klinik gegangen und hat gesagt, Mensch, ich habe mich Tag und Nacht verlassen, die gehören zu einem Hausbibelkreis, Tag und Nacht, ich konnte einfach nicht mehr schlafen, ich habe nur noch Bücher gewälzt, was das sein könnte, aufgrund dieser verschiedenen Symptome. Er ist dann hingegangen und sagt, Mensch, Leute, das kann nur das sein. Und was tun die Ärzte in der Klinik? Was will der eigentlich? Der hat uns doch nichts zu erzählen. Und das hat sich, ich will das jetzt nicht im Einzelnen erzählen, und es hat sich einfach herausgestellt, dass seine Diagnose stimmt und jetzt nach menschlichem Ermessen absolut überhaupt keine Hoffnung mehr besteht. Die Frau, die war so verzweifelt, das heißt verzweifelt, einfach nervlich, so am Ende, dass sie einfach den Telefonhörer seit Tagen, seit Wochen einfach nur noch daneben liegen hat. Sie sagt, ich kann einfach keinen Anruf mehr gebrauchen. Ich kann einfach nicht mehr erzählen, was sich so abspielt. Sie sitzt den ganzen Tag bei ihrem Mann am Bett und wenn sie abends nach Hause kommt, muss sie einfach Ruhe haben. Nicht so, nicht, dann steht man genauso an dieser Grenze, verstehen Sie, ja, so an dieser Grenze und sagt, Herr, warum muss das denn alles geschehen? Ich habe leider im Moment keine Nachricht, ich muss da unbedingt nochmal anrufen. Ich hoffe und bete, dass Gott da einfach eingreift und auch den Ärzten da deutlich macht, dass er immer noch kann. Nur hoffe ich, dass die Ärzte dann einsehen, dass sie mit ihrem Talent endlich am Ende waren. Aber meistens ist dann ja auch nicht, ne? Dann war das halt irgendwas grauenhaft, ne? Aber naja, oder so, wenn man dann irgendwo in der Klinik liegt und man dann so, naja, nicht nur, dass die Ärzte irgendwo nichts mehr sagen, oder in dem, was sie sagen, man dann inzwischen aus Erfahrung weiß, was das bedeutet, und man dann ja selber merkt, wie so einfach Stück um Stück immer mehr abgebaut wird, und man dann merkt so, aha, jetzt ist also noch ein Schritt, dann, was soll noch werden? Und so gibt es immer wieder neue Situationen, ich will da keine Geschichten erzählen, nicht, aber ich will Ihnen das nur einfach demonstrieren, nicht, da, das ist eben seit, weiß ich, zig Jahren mein Leben. Einfach so zu sagen, Herr Jesus, ich weiß nicht mehr weiter, ich kann nicht mehr. Wenn du jetzt nicht eingreifst, dann, das ist nicht so einfach. Das stellt man sich vielleicht von außen her betrachtet manchmal vielleicht ein bisschen leichter vor. Aber wenn man dann einfach zugeben muss, auch seiner Frau gegenüber, der Familie gegenüber oder so, nicht, dass man sich dann versteckt irgendwo oder sich zurückzieht, wenn man spritzt, damit die Ehefrau einfach nicht sieht, wie hoch man inzwischen wieder ist und so. Und ich will das nur mal einfach so, oder dann einfach so Stück um Stück immer weniger und man merkt, ja, jetzt müsste Gott doch. Und was tut er? Zunächst hat man den Eindruck, scheinbar gar nicht. Ich sagte das ja schon mal, ich bin x-mal aus Kliniken dann entlassen worden, glücklicherweise entlassen worden, nach Hause zum Sterben. Aber Gott hat immer so im letzten Augenblick, nicht? Dann hat er immer eingegriffen. Deshalb, Gott ist wirklich groß, kann ich so aus Erfahrung sagen. Ich dachte in dem Zusammenhang auch an Heinrich Kemner, nicht? Der eigentlich schon sehr alt war und dann stand dann so ein blöder LKW-Anhänger mitten auf der Autobahn, die Amerikaner, da so eine amerikanische Truppe, weiß ich, hat ihn da stehen lassen, ohne Beleuchtung und dann so mitten in der Nacht rauschte da voll drauf. Knochen kaputt, Lichter in seinem eigenen Blut. Nicht? Ich meine, er ist ja sehr drastisch in seiner Ausdrucksweise, aber er sagte dann damals, als wir so im kleinen Kreis zusammen saßen, Brüder, Gott musste mir die Knochen kaputt schlagen, damit ich das manches doch noch erst gelernt habe. Also da habe ich erst beten gelernt, da so, nicht? Wo ein Auto nach dem anderen dann an uns vorbeifuhr. Endlich so dieses Warten auf Hilfe und keiner kam. Bis ins Morgengrauen. Bis dann endlich nach Stunden endlich einer anhielt und geguckt hat, wieso da hinten so ein PKW unter dem LKW-Anhänger klemmt. Nicht so einfach. Warum führt Gott solche Wege? Ich will nur mal ein Beispiel aus diesem Zusammenhang sagen. Im letzten Jahr in Korsika, nicht mit einem Mal, mitten in der Bibelarbeit morgens, kam kein Tönchen mehr. Ich konnte mit einem Mal nicht mehr sprechen. Ging nicht mehr. Irgendwie war Ende. Ich kann Ihnen sagen, habe ich auch ziemlich geflattert, weil ich dachte, na, stehen kannst du schon so gut wie nicht mehr und laufen ist schon schwierig, nicht? Und wenn jetzt das Reden auch noch aufhört, dann bist du ja ganz fertig. Ich habe da wirklich gebannt und habe gesagt, Herr, lass das doch wirklich nicht auch aufhören müssen. Ich kann Ihnen sagen, das sind schwere Stunden. Und dann am Nachmittag ging es wieder, wir hatten zum Glück auch einen Arzt dabei und so, naja, hat dann zig Spritzen und so, dann ging es nachher wieder. Und das Schöne war, bei alledem, an dem Nachmittag kamen die Ersten zum Glauben. Gott musste mir die Sprache nehmen, körperlich mich so zusammensacken lassen, damit ich nicht mehr weiterreden konnte. Und dann kriegten die anderen Angst. Komisch, nicht? Wie Gott manchmal führt. Seltsame Wege. Es kamen dann einige zum Glauben. Aber an dem Nachmittag da, so bis zum Abend, da ging es dann los, nicht? Als ich dann wieder zu sehen war. Und dann kamen einige so aus ihrem Schneckenhaus gekrochen. Ja, als er nun hörte, ist er gleich losmarschiert, nein. Sondern ist erstmal 2 Tage in aller Gemütsruhe dageblieben. Unverständlich. Warum greift er nicht ein? Kommen wir zurück zu Vers 4. Hier begründet der Herr Jesus, wieso und warum er nicht geht. Nämlich, er sagt, diese Krankheit ist nicht zum Tode, sondern zur Verherrlichung Gottes, dass der Sohn Gottes dadurch verherrlicht werde. Ich glaube, wir, und das ist ja unser Problem, nicht? Wir können einfach die Dinge nicht so übersehen, wie Gott sie in seiner Allmacht übersieht. Er sieht es einfach aus der Perspektive von oben und wie immer von unten, nicht? Und ich glaube, wir müssen eins lernen. Ich habe mir hier drunter geschrieben, ich will es nur mal angedeutet haben, 24.12.1976. Es war der Tag, oder in den Tagen, Tag davor habe ich mich von meiner Familie verabschiedet, weil wir alle keine Hoffnung mehr hatten, dass ich überhaupt noch das neue Jahr erlebe. Aber an dem Tag, auf Heiligabend, hat Gott mir in einer, kann ich nicht näher erzählen, ganz besonderen Situation, ich war ganz allein, völlig einsam, mir dieses Wort geschenkt. Ich wusste gar nicht, wo das stand, war ich gar nicht fähig, dran zu denken. Hat mein Computer gar nicht mehr mitgemacht. Aber da stand mit einem Mal dieses Wort mir vor Augen. Diese Krankheit dient nicht zum Tode, sondern zur Verherrlichung Gottes, dass der Sohn Gottes dadurch verherrlicht werde. Und wisst ihr, all diese Dinge, die der Herr Jesus hier tut, warum, wozu tut er sie? Er will seine Jünger auf die entscheidende Situation, in die sie hineinkommen, vorbereiten. Er bereitet hier seine Jünger vor auf Golgatha, auf Karfreitag. Sie sollen hier schon miterleben, dass er auch die Macht hat über den Tod. Wisst ihr, wenn wir von dieser Ecke die Dinge einmal sehen, und es ist ja tatsächlich Vorbereitung, und er sagt das ja dann, ich bin froh, kann man gar nicht verstehen, nicht? Ich bin froh in Vers 15, um euretwillen, dass ich nicht da gewesen bin, auf dass ihr glaubet, damit sie Vertrauen gewinnen. Das ist das Entscheidende. dass sie also auch dann in entscheidender Situation der Anfechtung, in versuchlicher Stunde, durchkommen. Aber ich will das gleich vorgreifen. Interessant ist ja, wenn man sich das jetzt so überlegt, Leiden, überlegt mal, nicht? Leiden müssen zwei andere, damit die Jünger eine Lektion, Erfahrung mehr mitbekommen. Ist das nicht interessant? Wir sollten, und das habe ich schon mal gesagt, diesen Satz, wir in anderen Bibelarbeiten, wir sollten die Führungen, wie Gott uns führt, Leiden, Not, Angst, irgendwie Probleme, wir sollten sie nicht nur immer so isoliert für uns sehen, dass Gott uns irgendwo durch die Tiefe führt, sondern wenn er das tut, möchte er dadurch andere segnen. Möchte er mit anderen, nicht nur mit uns, sondern auch mit anderen zum Ziel kommen. Und schlagen wir da mal auf diesem Hintergrund 2. Korinther 1 und 2. Korinther 4 auf. 2. Korinther 1 und 2. Korinther 4. Da sehen wir etwas von diesen Zusammenhängen. Zunächst 2. Korinther 1 von Vers 3. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Barmherzigkeit und Gott alles Trostes, der uns tröstet in aller unserer Trübsal. Wozu? Wozu will er uns trösten in unserer Trübsal? Damit wir trösten können. Die da sind in allerlei Trübsal. Womit? Mit dem Trost, mit dem wir selber getröstet werden von Gott. Das heißt also, Gott schickt uns in Trübsal, in Anfechtung hinein, damit wir seinen Trost erfahren, damit wir genau mit dem erfahrenen Trost andere trösten können. Ich habe mir hier in dem Text in Johannes 11 so reingeschrieben, nicht? In Vers, bei Vers 19 dann, so menschlicher Trost, nicht? Gerade wenn es so um das Sterben geht, dann merkt man, wie wenig oft Worte aussagen können, nicht? Ich weiß nicht, ob Ihnen das auch so geht. Wenn ich Menschen gegenüberstehe, die einen lieben Menschen verloren haben, tut mir leid, ich kann da nichts sagen. Ich kann da nichts sagen. Ich finde das unheimlich schwer, dann so, weiß ich, da so herzliches Beileid oder herzliche Teilnahme oder. Ich finde, das ist einfach nur ein Wort. Das ist mir zu wenig. Ich könnte damit keine Menschen begegnen. Ich kann das nicht. Was ich persönlich tue, ist einfach, gib den Betreffenden die Hand und schau sie an. Ich glaube, das ist viel mehr. Da das Schweigen und dann, ich glaube, Gott gibt uns da eine herrliche Möglichkeit, den anderen betend zu segnen. Das ist viel mehr oft. Denn gleich wie wir des Leidens Christi viel haben, so werden wir auch, Vers 5, 2. Korinther 1, ja, so werden wir auch reichlich getröstet durch Christus. Das heißt, müssen wir sehr durch die Tiefe, dann haben wir auch sehr viel Trost. Gott schenkt uns das. Haben wir Trübsal, Vers 6, so geschieht es euch zu Trost und Heil. Das ist nicht interessant? Wenn ich durch die Tiefe marschieren muss, sagt der Apostel Paulus, dann geschieht das deshalb, damit ihr dadurch getröstet werdet. Und zwar dadurch, dass der Apostel Paulus von Gott durchgetragen wird. Und das erlebt die Gemeinde mit. Und dadurch wissen sie, Mensch, wenn wir selber da rein müssen in diese Stunde der Not, der Trübsal, der Anfechtung, dann darf ich wissen, Gott hat den Paulus durchgebracht, dann wird er mich, dann wird er mich auch durchbringen, ja? Ist doch prima. Also haben wir Trost, so geschieht es zu eurem Trost, welcher sich wirksam erweist, wenn ihr leidet mit Geduld dieselben Leiden, die auch wir leiden. Also nochmal Vers 7, unsere Hoffnung steht fest für euch, weil wir wissen, dass wie ihr des Leidens teilhaftig seid, so werdet ihr auch des Trostes teilhaftig sein. Also eine klare Gewissheit. So sicher wie ihr durch die Tiefe marschieren werdet, so sicher wird es auch sein, dass Gott euch in seiner Liebe trösten wird. Denn wir wollen euch nicht verschweigen, liebe Brüder, unsere Trübsal, die uns in der Landschaft Asien widerfahren ist, wo wir über die Maßen beschwert waren und über Vermögen, so dass wir auch am Leben verzagten. Und wir selbst es für beschlossen hielten, wir müssten sterben. Das geschah aber darum, dass wir unser Vertrauen nicht sollten auf uns selbst stellen, sondern auf Gott, der die Toten auferweckt, welcher uns von solchem Tode erlöset hat und erlösen wird. Auf ihn hoffen wir. Er werde uns auch hinfort erlösen. Bis dahin. Merken Sie, der Apostel Paulus, wie er von Gott immer mehr in diese Abhängigkeit geführt wird. Ich komme allein nicht durch, aber Herr, du trägst mich durch. Genau dasselbe in Kapitel 4, 2. Korinther 4. Wir haben einen solchen Schatz von Vers 7 in erdenen Gefäßen, auf dass die überschwängliche Kraft sei Gottes und nicht von uns. Das heißt, es geht durch die Tiefe, durch die Anfechtung, durch die Trübsal. Wozu? Damit wir erleben, Abhängigkeit von Gott. Anders komme ich nicht durch. Die Kraft, die mich da durchträgt, nicht meine eigene, sondern nur Geschenktes. Und dann sagt der Herr von Vers 8 nicht, wir haben allenthalben Trübsal, aber wir ängsten uns nicht. Uns ist bange, aber wir verzagen nicht. Wir leiden Verfolgung, aber wir werden nicht im Stich gelassen. Wir werden unterdrückt, aber wir kommen nicht um. Und tragen alle Zeit das Sterben Jesu an unserem Leib. Wozu? Auf dass auch das Leben Jesu an unserem Leibe offenbar werde. Das heißt also, dann Auferstehungskraft Jesu in unserem Leben Wirklichkeit werden kann. Und damit auch verändert werden, gestaltet werden in das Bild Jesu. Und dann Vers 11, jetzt geht es dann um dieses Gestaltetwerden, Gnade der Ebenbindlichkeit. Mitten im Leben werden wir immer da in den Tod gegeben, um Jesu willen, auf dass auch das Leben Jesu offenbar werde an unserem sterblichen Fleisch, am zerbrochenen Kerl, ne? Nicht am Mensch, was bin ich für ein Kerl? Ja? So ist nun der Tod mächtig in uns, aber das Leben in euch. Damit sagt der Apostel nichts anderes als in Kapitel 1 auch. Wenn wir durch die Tiefe gehen, zerbrochen werden, dann dient es euch als Gemeinde dazu, dass ihr selber Leben erhaltet, getröstet werdet, dass ihr erlebt, wie groß Gott ist. Ja, ich glaube, das genügt. Genau in dieser Richtung liegt ja auch dann 1. Petrus 1 von Vers 3, so dieses ganze Leiden, angefochten sein und so weiter, das gehört einfach zu einem normalen Christenleben dazu. Es ist also ganz normal, angefochten zu sein. Ja, von daher nochmal, Leiden also bitte nicht isoliert sehen, sondern Lazarus, Maria und Martha sind praktisch das Demonstrationsobjekt, so möchte ich fast sagen, wenn das Wort nicht so furchtbar wäre, nicht? Sie werden von dem Herrn Jesus als Werkzeuge gebraucht, damit die Jünger diese Lektion lernen für den Augenblick Golgatha, Karfreitag. Damit sie einfach erfahren, du bist der Herr. Damit sie miterleben dürfen, du bist auch der Herr über den Tod. Er will uns und durch uns segnen. Merken wir uns das ganz gut. Er will uns, aber er will auch durch uns segnen. Und bitte, wo er das tun möchte, wo er das beginnt in unserem Leben, da geht es wahrscheinlich durch die Tiefen. Keine Halleluja-Wege. Nun, Vers 6 nochmal zurück. Seine Stunde ist noch nicht gekommen. Seine Stunde ist nicht immer identisch mit unserer Stunde, mit unserer Vorstellung. Und dann erst sagt Jesus also so, Vers 7, lasst uns wieder nach Judäa ziehen. Also Richtung Jerusalem, nach Bethanien. Und dann seine Jünger, die können das gar nicht kapieren, nicht? Erstmal, Mensch, willst du dich dann jetzt in Gefahr begeben. Und der Jesus sagt ihnen dann oder bereitet sie dann seelsorglich Stück um Stück vor, das ist der nächste Gedanke, auf das, was wirklich geschehen ist. Zunächst also sagt er, er schläft. Ja? Diese Krankheit, die dient nicht zum Tode, sondern er schläft nur. In Vers 11. Und ich gehe hin, ihn aufzuwecken. Und dann sagt er, Vers 14, Lazarus ist gestorben. Entschuldigt mal, darf ich das nur sagen? Er knallt ihm nicht einfach so die Wahrheit einfach so, bam, so, jetzt sieh zu, wie er fertig wird damit. Sondern er bereitet Schritt um Schritt in drei Phasen, bereitet er darauf vor, bis er ihnen also so dieses endgültig sagt, was wirklich geschehen ist. Und als er sagt, er ist gestorben, dann gleich dies, ich muss das nochmal sagen, hinterher, ich bin froh um euretwillen. Manchmal, wenn man selber so, vielleicht, darf ich das mal so sagen, dann so dieses Werkzeug ist, an dem der Jesus da am Arbeiten, am Praktizieren, am Demonstrieren, auch für andere, dann ist das vielleicht nicht mit der Freude so ganz besonders groß immer, nicht? Das werden Sie selbst ja auch in Ihrem Leben merken. Aber bitte, wozu tut er das? Um uns zu segnen und durch uns andere. Und ich meine, hier sollten wir uns wirklich noch einen Moment aufhalten. Ist das nicht im Prinzip wirklich dann doch ein lohnenswerter Weg? Wenn Gott uns Wege führt, die ja vielleicht auch schwer, ja nicht nur vielleicht, sondern ganz gewiss schwer sind. Wenn er uns dadurch endlich dahin bekommt, wo er uns hinhaben möchte, Vertrauen zu lernen, zerbrochen zu werden, abhängig zu werden. Und dadurch anderen, durch sein Handeln in unserem Leben, Hilfe, Trost werden kann. Wenn er uns dadurch für andere zum Segen setzen kann, ob sich das nicht lohnt? Oh, ich glaube schon. Nun, also ich bin froh um eure Willen, dass ich nicht da gewesen bin, auf dass ihr glaubet. Ich würde eigentlich hier schon die Brücke schlagen zu Johannes 16,33, haben wir ja darüber gesprochen. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Beginnt nicht genau hier diese Vorbereitung für dieses Wort, Johannes 16,33, ist ja im Prinzip jetzt alles kurz hintereinander. Das spült sich ja nur in ein paar Tagen ab, was hier jetzt läuft. Alles unmittelbar vor Gethsemane. In der Welt habt ihr Angst. Gehört einfach dazu, aber seid getrost. Und deshalb, ich will euch zeigen, dass ich euch trösten kann. Ganz praktisch, nicht nur ein billiger Trost, ein paar schöne Worte. Wichtig also ist, dieses Erlebnis für die Jünger, vorbereitend für diese letzte Phase des Kampfes, weil sie es rationell und psychisch, das heißt also mit ihrem Verstand, mit ihren Vorstellungen und auch mit ihrem Gemüt, mit ihrer Psyche, mit ihren Nerven einfach nicht unterkriegen werden, was da Karfreitag dann, oder mit Gründonnerstag und Karfreitag, was dann läuft bis Ostern, nicht? Ist das nicht herrlich, wie Gott vorbereitet? Ich habe schon manchmal gesagt, das ist eigentlich das, was ich immer wieder erlebt habe, egal wie Gott geführt hat, und bestimmt durch die Tiefen. Aber im richtigen Augenblick hat er mir immer etwas geschenkt, entweder ein Wort Gottes oder durch irgendeinen Menschen ein Wort Gottes, aber immer im richtigen Moment hatte ich ein Wort, an dem ich mich festhalten konnte. Immer wenn der Fahrstuhl abwärts fuhr, kein Strohhalm, sondern sein Wort, und das hält ja nicht. Aber das ist eine ungeheure Hilfe gewesen. Und dadurch sind dann natürlich auch manche Texte so völlig anders geworden. Zum Beispiel dieses Wort dann, Maria Magdalena vor dem Grab, du, Jesus steht schon hinter dir, nicht? Schaut ins Grab, alles traurig, alles kaputt, alles am Ende, aber du, Jesus steht schon hinter dir, nicht? Wäre mir vorher vielleicht gar nicht aufgefallen. Aber da, so in der Tiefe, mit einem Mal hat Gott mir das gezeigt, oder Römer 8, 28. Der Weg, den Gott mich führt, das ist sein wunderbarer Weg mit mir, der ganz allein, aber auch ganz sicher zum Ziel führt. Kann man nicht einfach formulieren und sich mal gute Gedanken machen, sondern einfach so geschenkweise im richtigen Augenblick dann vorhanden. Ja, im Frohen euretwillen, getröstet, einfach um durch diese Phase, die da noch kommt, hindurchzukommen. Ja, Jesus kommt nun Richtung Bethanien. Viele Juden waren da zusammen. Sie versuchen zu trösten, aber wie gesagt, man merkt ja, wie wenig Trost da möglich ist. Und dann doch dieser Glaube, dieses Vertrauen der Martha. Als sie hört, dass Jesus in der Nähe ist, Maria aber, sie blieb daheim, Martha, sie läuft los und sie sagt, Herr, wärest du hier gewesen, dann wäre mein Bruder eben nicht gestorben. Aber auch jetzt weiß ich noch, das, was du bittest von Gott, was hat diese Frau ein Vertrauen? Und wisst ihr, warum hat Gott nicht, oder der Jesus nicht irgendeinen anderen ausgesucht? Warum gerade den Lazarus mit Maria und Martha? Er hatte wohl auch besondere Verbindungen, Beziehungen zu diesen drei Menschen. Er hat sie auch durch seine Besuche wahrscheinlich besonders vorbereitet. Ich glaube, davon können wir ausgehen. Ich war vor, ich glaube, 2, 3 Jahre sind es jetzt her, ja, ich glaube 3 Jahren, einmal in einer Gemeinde zu einem Dienst und ich hörte dann oder wusste, dass in der Nachbargemeinde, da gleich in der Nähe, eine ehemalige Jugendbündlerin, also die mit mir mal in die Jugendstunde gegangen ist, in unserem Jugendkreis damals im EC, in der Nähe wohnte, da verheiratet war, und dann habe ich mir von ihrer Schwester mal die Telefonnummer geben lassen, habe dann angerufen, mir die Adresse auch geben lassen und so. Naja, ich wusste also dann, aha, da und da wohnt sie, aber sie kannte mich ja nicht mehr, nicht? So 90 Pfund dünner geworden, nicht? Das ist schon ein bisschen. Und nun stand ich dann mit einem Mal da vor ihrer Haustür. Und ich schellte und sie machte dann auf, nicht? So ein Spalt natürlich nur, nicht so weit, sie guckte raus. Na, ich sag, da ist er, ich wollte dich mal besuchen. Guckt mich an und sagt, aber hören Sie, ich kenne Sie ja gar nicht. Doch, ich sage, Esther, ich dich aber doch. Naja, sie kam einfach nicht drauf, naja, habe ich ihr dann geholfen, nicht so ein bisschen von Jugendbundzeit her und so, aber wollte noch nicht werden, naja, aber dann, okay, habe dann gesagt, wer ich bin und so, naja gut, dann fragte sie, Mensch, wieso siehst du denn jetzt so alles? Das war natürlich irgendwie, nicht, wenn vorher so und dann so. Naja, gut, ich erzählte ihr dann so und dann beteten wir miteinander und dann betete sie, das hat mich also unheimlich erschüttert irgendwie, da sagte sie, Mensch, Herr Jesus, wenn ich dran denke, dass du mich auch so führen könntest, dann kriege ich jetzt schon Angst. Und als wir Amen gesagt haben, da sagte ich, Esther, ich kenne dich ja gar nicht wieder. Sagte, wieso? Sag, musst du Angst haben vor einem Weg, den Gott dich vielleicht führt? Sag, eins habe ich immer wieder erlebt, dass Gott im richtigen Moment getröstet hat. Deshalb, sie war so weit, dass sie am Weinen war, nicht? Ich sagte, du brauchst nicht weinen, warum denn? Wenn Gott diesen Weg in irgendeiner Form mit dir geht, dann wird er dir auch die nötige Kraft dazu geben. Nur möchte ich warnen, und das ist jetzt in aller Liebe, warnen, dass nicht irgendjemand kommt, nicht? Da ist so ein armer Tropf, der gerade so richtig kaputt ist und am Ende und gar nicht mehr weiter weiß. Und wenn man dann dahin geht und ihm Kraft auf die Schulter klopft und sagt, ach mein Junge, ne, der liebe Gott wird dir schon helfen, ne? Ist denn das ist kalter Kaffee? Lass mich dann ruhig mal in aller Liebe, aber sehr deutlich sagen. Ich habe manchmal, wenn ich da lag und einfach nur noch zittern konnte vor Schmerzen, weil ich konnte überhaupt nichts mehr verstehen. Und dass dann manche, gerade solche Leute, die ich also,
Ich sage, Mensch, hör auf mit deinem frommen Gequatsch, ich kann nicht mehr hören.
Auch das will ich ganz ehrlich sagen. Ist ja, wie gesagt, da ist manchmal besser zu schweigen und zu segnen, betend, als da so eine fromme Platte aufzulegen, wo man merkt, Mann, nicht? Mottenkugel, boah, stinkt, nicht? Entschuldigung. Nämlich, das ist nur frommes Stratsch, aber keine Echtheit. Da spürt man, ob wirklich einer mitleidet oder ob da ein frommes Sprüchchen ist, was darunter geleiert wird. Entschuldigung, aber ich muss das einfach in diesem Zusammenhang sagen. Das ist ja Seelsorge auch. Als Martha das also hört, sie geht hinaus, das ist, ich kann das immer nur wieder sagen, nicht? Das ist für mich einfach ein Wunder, dass sie diesen Glauben hat. Was du bittest, das wird Gott. Unwahrscheinlich. Deshalb hat Gott sie also auch wahrscheinlich genommen, weil er sie in einer besonderen Weise vorbereitet hatte. Lasst euch das einfach so als Geschenk mit nach Hause mitgeben. Ja, Vers 23. Dein Bruder wird auferweckt. Mensch, was ist das eine Aussage? Und obwohl diese Aussage auch nicht, hier steht im Kontext nicht auferstehen, sondern hier steht im Kontext, er wird auferweckt. Das ist ein Unterschied. Obwohl sie eine klare Aussage von Jesus jetzt bekommen, nicht? Sie hängen so drin in diesem Denken, es ist alles im Prinzip ja doch zu spät. Ja, interessant. Dass sie sagt, ja, ja, so beim jüngsten Tag später mal, nicht? Merkt ihr? Wie man dann oft so in, gerade wenn man traurig ist, so in seinen Gedanken so festgefahren ist, dass man einfach nicht rauskommt. Ich glaube, dass uns der Jesus manchmal in unserem Leben begegnet, wenn wir gerade so in der Tiefe sind und ihn manchmal nicht verstehen. Warum? Weil uns Traurigkeit gefangen hält. Weil wir uns langsam aber sicher um unser Problem drehen, um unsere Traurigkeit. Die Traurigkeit hat uns eingewickelt. Das geht. Kennt das selber, keine Sorgen. Man von daher einfach auch das, was der Jesus sagt, man versteht es einfach nicht mehr. Man hat einfach nur noch diese Denkstruktur, jetzt ist sowieso alles Ende. Ja? Und dann sagt der Jesus, Vers 25, ich bin die Auferstehung, das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, obgleich er stirbt. Und wer da lebt und glaubt an mich, der wird nimmermehr sterben. Glaubst du das? Und die Maria, Herr, ja, ich glaube, dass du bist der Christus, der Sohn Gottes, der in die Welt gekommen ist. Und nach diesem Erlebnis der klaren Aussage, Zusage, ich weiß nicht, wie weit das die Martha da kapiert hat. Ich glaube immer noch nicht so alles, nicht? Was dann nun wirklich geschehen soll. Aber sie rennt los, nicht? Und holt die Maria. sie holt die Maria. Und interessant, der Jesus hat immer noch Zeit. Hat immer noch viel Zeit, nicht? Ob da ein paar Stunden früher oder später mit der Auferweckung da. Macht dir gar nichts, nicht? Völlig egal. Mensch, immer noch Zeit, nicht? Hier steht doch da. Das heißt, Jesus aber war noch nicht in das Dorf, sondern war noch an dem Ort, da ein Martha entgegengekommen war. Bleibt jetzt still und sagt, ach komm, lass uns mal eben erst eine Frühstückspause halten, nicht? Mensch, der sich jetzt immer noch nicht beeilt, nicht? Jetzt können wir aber doch langsam, nicht? Versteht ihr, manchmal dann führt Gott einen so, dass einen wirklich langsam die Nerven durchgehen möchten. Mensch, also, jetzt ist er doch gleich da und jetzt mach erst Frühstückspause. Ja? Sie ruft also die Maria. Auch die Maria kommt. Vers 32. Herr, wärest du hier gewesen, mein Bruder wäre nicht gestorben. Auch sie, klaren Glauben, nicht? Wunderbar. Ja, als Jesus sie sah weinen und die Juden auch weinen, die mit ihr kamen, ergrimmte er im Geist und ward betrübt in sich selbst. Was ist das eigentlich? Er ergrimmte im Geist. Er ist nicht nur traurig, sondern auch zornig. Nicht? Genau dasselbe wie bei den Jüngern, wunderbar mitten am See Genezareth, nicht? Der Jesus kommt, nicht? Sie haben Angst, schreien kräftig, nicht? Petrus, ah ja, komm, lass mich mal eben raus, nicht? Wäre das schön, auch mal im Wasser marschieren, nicht? Und so. Und dann, Hilfe, die Welle, nicht? Naja, gut. Und dann sagt Jesus, Mensch, habt ihr eigentlich nichts dazugelernt? Habt ihr immer noch nicht kapiert? Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Selbst bei Maria und Martha, nicht? Obwohl er das versteht, nicht? Er ist traurig und zornig, aber beides. Er leidet mit, aber er sagt, Mann, wann kennt... Ach, Mensch. Komisch, ne? Das sind wir Menschen doch für komische Leute. Geht uns auch so. Himmelhoch jauchzend, zu Tode betrübt. Beides, in einem Atemzug schaffen wir das, nicht? Und Jesus weint mit. Er leidet mit. Und die Juden sagen, siehe, wie hat er ihn so lieb gehabt. Vers 37, etliche aber unter ihnen sprachen, und hier kommt wieder so eine fragende Anklage hoch, nicht? Konnte der dem Blinden die Augen aufgetan hat, nicht schaffen, dass auch dieser nicht stirbe? Fragezeichen, nicht? Das ist ja eigentlich doch gemeint, er hätte doch 3 Tage früher kommen können, nicht? Warum lässt er uns eigentlich so zappeln? Wenn er schon die Macht hat, dann könnte er ja auch. Wer gibt uns eigentlich, entschuldigt mal, aber wer gibt uns eigentlich das Recht, so zu denken oder zu reden? Muss denn Jesus? Nein, er muss nie. Was er tut und was er schenkt, ist immer nur Gnade. Es ist Geschenk. Gott muss nicht. Und bitte, das sollten wir uns merken, grundsätzlich in unserem Glaubensleben, in unserem Gebetsleben. Jesus muss nie. Was er tut, tut er aus Gnade und Liebe, aus Barmherzigkeit. Nicht diese fragende Anklage ist gemein. Da ergrimmte Jesus abermals, er wird in seinem Inneren wieder zornig. Und damit ist er schon beim Grab. Es war aber eine Höhle und ein Stein davor gelegt. Jesus sprach, heb den Stein weg. Spricht zu ihm Martha, die Schwester des Verstorbenen. Herr, er stinkt schon. Er liegt ja schon 4 Tage. Das, bitte nicht, das. Und ich muss da einfach mal, muss da einen Schritt weitergehen. Wisst ihr, wenn im Orient jemand 4 Tage im Grabe liegt, bedeutet, dass der vom Ungeziefer schon halb aufgefressen ist. Entschuldige, ich muss doch mal so offen sagen. Bitte? Eben, weil es da so sehr warm ist. Wird ja normal am gleichen Tag beerdigt, nicht? Und das bedeutet, wenn der Jesus den jetzt da rausruft, da ist nicht nur jemand gestorben. Ja, Jairus Töchterlein. Oder auch nicht der Jüngling zu nein, denn der ist heute gestorben, nicht den tragen sie jetzt gerade zu Grabe, sondern hier ist schon einer, ja, der ist gar nicht mehr vollständig, Entschuldigung. Und was tut Jesus? Mit lauter Stimme, als Demonstration der Herrlichkeit und der Größe Gottes, ruft er, Lazarus, komm heraus! Und all die Brocken, die schon weggefressen waren, sind alle wieder da. Das ist Schöpfungswort Gottes. Er ist der Schöpfer. Bitte, wenn er den Lazarus aus dem Tod zum Leben holt, dann heißt das, dass er den so zu wie viel Prozent überhaupt neu schaffen muss, nicht? Auch körperlich, organisch. Nicht nur aus dem Todeszustand in den Lebenszustand zurückholen, nicht? Der war nicht im Eisschrank. In Formalin. Oder was ich will. Ja? Deshalb sagt die Martha,
Herr, er stinkt schon.
Alles schon in Verwesung übergegangen.
Aussichtslos. Das hat doch keinen Zweck mehr.
Habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubtest, so würdest du die Herrlichkeit Gottes sehen? Geht es jetzt um den, großen Glauben?
Nein.
Sondern es geht ganz einfach darum, es gibt keinen großen oder kleinen Glauben in dem Sinne, wie wir das oft gebrauchen, sondern wenn Jesus sagt, oh ihr Kleingläubigen, dann heißt das, warum vertraut ihr mir nicht? Warum vertraut ihr euch mir nicht an? Trotz gewisser Erfahrungen. Wenn du glaubtest, würdest du Herrlichkeit Gottes sehen. Ich glaube, dass das heute noch möglich ist. Wissen Sie wann? Das ist genau das, wo wir gestern Abend eigentlich auch mit abgeschlossen haben. Herrlichkeit Gottes, Glauben oder Vertrauen heißt Ja, Vater. Nichts anderes. Das ist Vertrauen. Das heißt, du bringst mich 100% durch. Wie? Ist deine Sache. Aber du lässt mich nicht hängen. Du lässt mich nicht allein. Und Herrlichkeit Gottes sehen bedeutet dann von ihm gehalten werden. Einfach von Gott her erleben, wie er eingreift. Und dieses Ja, Vater, Gethsemane, sehen wir das ja. Was geschieht? Ein Engel kam und stärkte ihn. Also Eingreifen Gottes. Weil wenn ich jetzt Jakobus 5 hineinhole, so, da wo jemand krank ist, Ältesten rufen, über ihn beten dürfen, da steht, es wird besser. Da steht nicht, er wird gesund, sondern da steht, es wird besser mit ihm werden. Wann geschieht Besserung und was ist das? Erstens einmal, wann? Nicht nur betet über den Betreffenden, sondern da steht erstmal, bekennet einer dem anderen eure Sünde und betet füreinander. Das ist das Erste. Und dann das Zweite, es wird besser, bedeutet noch lange nicht, der springt jetzt aus dem Bett und ist gesund. Sondern entweder wird Gott eingreifen, indem dass er ihn fähig macht, das zu tragen. Manchmal nimmt Gott die Schmerzen. Manchmal greift Gott ein und heilt Organe. Aber manchmal heilt er auch nur so weit, dass der Betreffende in seiner, in der Abhängigkeit Gottes leben kann. Gott weiß, wie viel er an Heilung gibt. Das bitte überlassen Sie doch ihm. Aber ganz gewiss wird sein, Herrlichkeit Gottes sehen. Eingreifen Gottes. Ein Stück seiner Größe erleben. Ja, ich wusste wohl, dass du mich alle Zeit hörst, aber um des Volkes willen, das umhersteht, habe ich geredet, damit sie glauben, dass du mich gesandt hast. Jedes Wunder, was Gott tut, auch was er heute tut, hat nur einen Hintergrund, niemals Selbstzweck, niemals Demonstration meines Könnens, sondern wenn Gott das schenkt, ist das Demonstration seiner Macht und Herrlichkeit. Und zwar dazu, dass dadurch sein Name verherrlicht wird unter uns. Nicht, dass wir große Töne spucken können, Entschuldigung. Und der verstorbene Lazarus, er kam heraus, noch gebunden, mit den Grabtüchern und so weiter. Und dann steht da, viele von den Juden, die zu Maria gekommen waren und sahen, was Jesus tat, glaubten an ihn. Ist das eigentlich in unserem Leben?